Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neuigkeiten der Wissenschaft reden. Wir, das sind Florian Freistetter
und Holger Klein.
Ich habe was gefunden, das nur du mir erklären kannst. Ich hoffe, du hast es gelesen. Die Überschrift lautet, die Mathematik lässt sich auf eine einzige Grundrechnungsart reduzieren.
Ja, habe ich gelesen, hatte ich sogar in meiner Liste für heute.
Hast du es verstanden?
Ja, also, meinst du, weit man sowas verstehen kann, ohne dass ich jetzt Experte für das Thema
okay,
bin.
Aber also das heißt, du kannst mir sagen, was es bedeutet, dass ein einziger binärer Operator EML von XY gleich EXP von X minus LN von Y zusammen mit der Konstante 1 das Standardrepertoire eines wissenschaftlichen Taschenrechners erzeugt. Wozu Konstanten wie E, Pi und I, arithmetische Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation,
ja, fangen wir mal
am Anfang an. Und algebraischen Funktionen gehören.
Gut. Fangen wir mal am Anfang an.
Ja.
Also, dass die Mathematik unterschiedliche Operationen benutzt, ist klar. Also sowas wie addieren, subtrahieren, multiplizieren und so weiter.
Ja, das kann ich voraussetzen.
Das
darfst du voraussetzen.
So, und die Mathematik ist ja unter anderem eine Methode, um, man glaubt es oft nicht, wenn man keine Ahnung vom Thema hat, eine Methode, um komplizierte Dinge einfach zu machen. Mhm. Und eine Möglichkeit ist es eben, neue Operationen zu definieren. Also wenn du dir die Multiplikation anschaust, das ist ja nichts anderes als addieren.
Das höre ich häufig.
Ja, aber es ist so, das ist hier Grundschule, Holger, streng dich an.
Also, weißt du, wie alt ich bin? Das ist ewig her.
Ja, aber du bist schon mal was multipliziert. Also wenn ich jetzt 3 mal 2 rechne, dann ist das 2 plus 2 plus 2.
Ja.
Und 4 mal 2 ist 2 plus 2 plus 2 plus 2. Und weil man halt keinen Bock drauf hat, ständig 2 plus 2 plus 3 plus 2 und so weiter zu schreiben, führt man halt sowas wie die Multiplikation ein. Da schreibe ich 4 mal 2. Fertig. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit, aber ich brauche die Multiplikation eigentlich nicht. Ich könnte theoretisch die ganze Mathematik auch ohne Multiplikation machen. Nur wird sie halt dann sehr, sehr viel aufwendiger.
Da brauchst du ein großes Whiteboard für. Ja.
Und genau. Und das Ganze funktioniert aber auch auf deutlich komplexere Weise. Die Exponentialfunktion haben wir alle gelernt, was die macht in der Pandemie. Die macht, dass Leute sehr schnell sehr viele Viren verteilen und dann die Pandemie sehr viel schneller voranschreitet, als sich die Menschen in der Politik denken. Aber Exponentialfunktion ist eine Funktion, die auch hoffentlich alle kennen, die hier mit dabei sind und es zuhören. Die Exponentialfunktion, die kann man auch als Summe von anderen Termen darstellen. Ich kann jetzt sehr schlecht Formeln vorlesen, oder ich kann sehr gut Formeln vorlesen, aber es ist ein schlechter Podcast. Also,
Wir zeigen ein Bild.
Ja, aber ich kann zum Beispiel eine Summe bilden. Ich kann rechnen 1 plus x plus x Quadrat durch 2 Faktorelle plus x hoch 3 durch 3 Faktorelle plus x hoch 4 durch 4 Faktorelle plus x hoch 5 durch 5 Faktorelle und so weiter.
Bis wenn in alle Faktorelle Unendlichkeit. Sagst, wie sieht das aus, wenn man es aufschreibt?
Faktorelle ist ein Rufzeichen, sieht man nicht ganz so oft, diese mathematische Operation, aber das ist quasi, das Faktorelle ist auch eine Abkürzung. Also wenn du hast 3 Faktorelle, heißt es 1 mal 2 mal 3.
Ah,
wenn du
4
Faktorelle
hast
du 1 mal 2 mal 3 mal 4. Ja. Da werden sehr schnell sehr groß die Zahlen. Und wie gesagt, auch das ist jetzt eine Multiplikation. Ich könnte jetzt dieses 3 Faktorelle, 1 mal 2 mal 3, könnte ich wieder in Additionen aufspalten zum Beispiel. Und genauso, was ich jetzt gesagt habe, x hoch 3, ja, das könnte ich auch x mal x mal x, das könnte ich auch wieder alles aufspalten und so. Also das könnte ich alles machen, aber in dem Fall, diese Summe, diese unendlich große Summe, 1 plus x Quadrat durch 2 Faktorelle, x hoch 3 durch 3 Faktorelle und so weiter, dass diese unendliche Summe im Grenzwert ist das die Exponentialfunktion.
Mhm.
Das heißt, die Exponentialfunktion kann ich auch zurückführen auf diese unendliche Summe und diese unendliche Summe kann ich zurückführen auf die Addition und so weiter. Also ich kann sehr viel irgendwohin zurückführen und was jetzt in dieser
das heißt,
neuen
im Grunde
Arbeit
ist die gesamte Mathematik Addition für Faule.
Wenn man es sehr, sehr boulevardesk ausdrücken will, ja, aber im Wesentlichen
so
ist es genau
hier,
das. Die Mathematik ist ja ein System, das von ganz, ganz wenigen Axiomen ausgeht, also von Dingen, wo wir sagen, das ist halt so und das hinterfragen wir nicht weiter, das definieren wir, oder wir sagen einfach, es ist richtig und dann schaut man, wie kann ich aus diesen Dingen, von denen ich sage, sie sind richtig, andere Dinge ableiten, die auch richtig sind. Das ist im Wesentlichen Mathematik. Und diese Voraussetzungen sind sehr gering und was jetzt dieser, wo kam er her, der war sogar ein Astronom, glaube ich, und gar kein Mathematiker, der das gemacht hat, aber was dieser Typ gemacht hat, sagen wir, er ist aus den USA, die sind immer aus den USA oder aus Großbritannien, es ist ein Herr, Krakau. Na schau.
Krakau, Pole. Ja.
Ich probiere jetzt nicht seinen Namen auszusprechen, weil das wird nicht funktionieren. Aber es ist ein polnischer Astrophysiker und der hat sich das angeschaut. Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Er hat sich mit etwas beschäftigt, was so symbolische Manipulation oder so ähnlich heißt. Also es gibt in der Mathematik Fachgebiete, die sehr, sehr obskur sind. Hier symbolische Regression. Ja, also kann ich jetzt nicht genau sagen, was es ist, aber es gibt Gebiete in der Mathematik, wo man wirklich dann nur noch quasi Symbole hin und her schiebt und schaut, was sich daraus für neue Symbole ergeben, vereinfacht gesagt, also Logikregeln anwendet. Und da ist er anscheinend irgendwie auf die Idee gekommen. Also er hat jetzt eine neue Funktion definiert, diese Funktion EML, die du vorhin schon gesagt hast. Das ist einfach nur, das ist mal noch nichts Kompliziertes. Also die hat er EML genannt und EML ist gleich, also EML von X und Y ist gleich E hoch X minus LNY. Also E hoch X, Exponentialfunktion, LN ist der natürliche Logarithmus. Ich habe zwei Zahlen, X und Y. Ich nehme die Exponentialfunktion von X und den natürlichen Logarithmus von Y und dann rechne ich eins minus andere. Das ist EML. Mhm. Das ist einfach eine neue Funktion. Kann man ja machen in der Mathematik.
Was der natürliche Logarithmus ist, habe ich ehrlich gesagt nie wirklich verstanden.
Der natürliche Logarithmus ist das Gegenteil der Exponentialfunktion. Ist jetzt, wenn dir das noch nicht reicht. Ja. Also du hast e hoch x ist gleich y und dann weiß ich, also e hoch x, das x ist, machen wir es so, wie es klassisch ist. Was ist x? Wir müssen x bestimmen. Und du weißt, e hoch x ist gleich y. Normalerweise lernt man in der Mathematik, okay, wir müssen umformen. Wenn da jetzt steht, 5 mal x ist gleich y, weiß ich, ich muss die 5 auf die andere Seite bringen. Dann steht da x ist gleich y durch 5. Mhm. Das ist eine klassische Umformung. Jetzt hast du aber e hoch x ist gleich y. Wie kriege ich da das so umgeformt, dass ich das x alleine stehen habe? Wie kriege ich das x da aus dem Exponenten vom e runter? Und das macht der Logarithmus. Also wenn ich die Gleichung habe, e hoch x ist gleich y, dann ist x gleich natürlicher Logarithmus y. Das
okay.
Ist die Funktion, die dir das x runterholt von der Exponentialfunktion. Ja.
Ich musste also fast 57 Jahre alt werden, um das mal so erklärt zu kriegen, dass ich es halbwegs verstehe. Ja, cool.
Ja, das freut mich doch. So, und diese beiden Funktionen, die sind jetzt kein Mysterium, das ist Standardwerkzeug in der Mathematik, die sind auch schon lange Zeit definiert. Also wir haben die Exponentialfunktion, wir haben den natürlichen Logarithmus und wir rechnen Exponentialfunktion von x minus natürlicher Logarithmus von y. Und diese Funktion hat der Typ da halt aufgestellt und hat sie halt EML genannt. Ich weiß jetzt gar nicht, für was EML steht, für irgendwas wird schon stehen. Und hat gesagt, ich habe jetzt eine neue Funktion. Und dann hat er mit der rumgespielt und hat festgestellt, okay, mit dieser Funktion kann ich alles Mögliche zusammenbasteln. Weil auch das ist was, zum Beispiel e hoch x. Ja, ich kann rechnen e hoch 1. Dann ist das, was ist das, Holger?
E hoch 1 ist e.
Nee, ja.
Doch.
Ja, und was ist e hoch 0?
Null.
Nein, eins. Etwas hoch null ist immer eins.
Ach ja, klar.
Das heißt, wenn ich die Zahl eins haben will zum Beispiel, die brauche ich mir theoretisch nicht definieren in meinem mathematischen Werkzeugkasten, vorausgesetzt, ich habe eine Exponentialfunktion und ich habe eine Null. Dann brauche ich keine eins, weil ich weiß, Exponentialfunktion hoch null gibt mir eine eins.
Das ist E1, ja.
Mhm. Ja. Das heißt, das kann ich mir so definieren. Das heißt, da habe ich eben aus dieser Funktion und der Zahl 0 habe ich mir die 1 gemacht. Das heißt, ich habe die Zahl 1 auf die Exponentialfunktion in Kombination mit der 0 zurückgeführt. Und so hat der halt auch rumgespielt mit seiner EML-Funktion und hat festgestellt, ja, da kann ich ganz viel rausholen. Und diese Formel, die du vorhin vorgelesen hast, ja, also wenn ich wenn ich nur eine Funktion habe, muss ich die natürlich dann auf sich selbst anwenden, sonst komme ich nicht weiter. Das kann ich ja, ich kann auch den Sinus vom Sinus berechnen oder eben, ich kann e hoch x rechnen, wenn ich Bock habe. Ja, also ich kann alles rechnen. Genauso kann ich sagen, ich nehme jetzt hier die Zahl 1, die hat er sich auch noch mitgenommen zu seiner EML-Funktion und dann hat er gesagt, okay, wir rechnen mal aus EML von 1 und 1 und was da rauskommt, stecken wir in eine neue EML-Funktion rein, dann haben wir dann EML von diesem EML 1, 1 und mit der 1. Und was daraus kommt, steckt man wieder eine Funktion rein und irgendwann kommt dann bei ihm die Zahl 0 raus. Ja? Mhm. Müsste man es jetzt mal mathematisch aufschreiben, das wird schon stimmen. Gehe davon aus, dass das stimmt, aber auch da, wie gesagt, ich kann irgendwie hier Sinus von 0 ist 0 zum Beispiel. Ja? Oder der Sinus oder der Kosinus von irgendwas. Also ich kann mit meinen Funktionen auch alle möglichen Zahlen rausbasteln und Konstanten rausbasteln. Ja, also der Sinus von, ach Gott, müsste jetzt wieder die Winkelbasis definieren, aber der Sinus von irgendwas ist Pi, dann habe ich Pi definiert und so weiter. Und genauso kann ich eben, ich sage immer mal Sinus und Cosinus, aber alle, die ein bisschen mehr Ahnung von Mathematik haben, wissen, dass Sinus, Cosinus und die ganzen Winkelfunktionen sich direkt aus der Exponentialfunktion ableiten lassen.
Ja, also ich kann, aber du hast Winkelfun- ja mich.
Ja, ich kann jede Winkelfunktion als Exponentialfunktion darstellen. Und das heißt, ich kann eben auch mit dieser, wenn ich jetzt diese neue Funktion habe, wo die Exponentialfunktion mit drin steckt, naja, dann ist es jetzt nicht überraschend, dass ich da eben auch Winkelfunktionen und die Zahl Pi rauskriege. Und wenn ich Winkelfunktionen und Zahl Pi habe, dann kann ich anderes Zeug auch rauskriegen. Also, und so wie es er da gemacht hat, hat er anscheinend gesagt, er kann eben alle Funktionen, alle wichtigen Konstanten auf dieses eine EML-Ding, was er da definiert hat, zurückführen. Also er kann ausgehend von dieser Funktion in Kombination mit der Zahl 1 kann er halt ja multiplizieren, dividieren, addieren, Sinus, Cosinus, Tangens, Arcus, Sinus, Logarithmus, was auch immer berechnen, Quadrate, Wurzel und so weiter. Und es ist schön, aber es folgt jetzt nicht unbedingt sofort was draus. Also es ist jetzt keine Revolution, es ist eine sehr schöne Schlagzeile, wenn es heißt, die Mathematik lässt sich auf eine einzige Grundrechnungsart reduzieren. Also ja,
Deppen wie ich denken dann, oh cool, jetzt, ich muss nur noch eine Sache lernen und dann kann ich Mathe.
Ja, du kannst, wie gesagt, du musst auch nur wenig lernen, du musst addieren können und du musst
möglichst faul sein, ja.
Ja, und wir könnten das jetzt, wir haben es glaube ich schon mal in einer anderen Folge gemacht, wir könnten jetzt wirklich mal so diese grundlegenden Axiome der Mathematik noch durchgehen, da gibt es auch unterschiedliche Piano-Axiome, ist ein so Ding, da sagt man dann, du musst halt ein Null-Element voraussetzen, du musst voraussetzen, dass jede Zahl einen Nachfolger hat und so weiter, so ein paar so mengenleere Dinge, dann kann ich ja daraus auch alles ableiten, die gesamte Mathematik. Also das ist das der Mathematik innewohnende, dass ich aus ganz wenig alles andere ableiten kann. Das ist, was Mathematik ausmacht. Und insofern ist jetzt die Schlagzeile, die Mathematik lässt sich auf ganz wenig zurückführen. Jetzt, wo alle sagen, die Ahnung von Mathematik haben, ja, eh. Also das Einzige, was da jetzt irgendwie neu ist, ist, dass es halt ein neues, dass er einen neuen Weg gefunden hat, um wirklich mit einer einzigen Funktion das zu machen. Und ja, das ist natürlich spannend, es ist interessant und die Mathematik ist ja auch eine Wissenschaft, die muss ja nichts können, die muss einfach nur existieren. Ja. Also die Mathematik ist ja eine Formalwissenschaft, keine Naturwissenschaft. Die Mathematik ist einfach nur dazu da, neue Mathematik zu schaffen und neue Dinge abzuleiten. Und er hat jetzt was Neues abgeleitet. Und natürlich, also in dem Artikel, der Zeitungsartikel, den du zu Beginn erwähnt hast, den habe ich auch gelesen, ja, da muss natürlich drinstehen, für was ist das gut? Die haben gesagt, ja,
ist gut. Völlig neu geschrieben.
Nein, ja. Steht da drin, nämlich, ja, ist gut für KI. Ja, weil jetzt kann man mathematische Probleme für die KI einfacher machen. Aber ja, gut, die KI, also das Computer rechnen können, haben wir auch schon vorher hingekriegt. Aber wer weiß, ich will es gar nicht abwerten, sondern das ist eine interessante Sache. Und vielleicht folgt was draus. Mal schauen.
Diese Sache mit der Addition und dem Logarithmus und so, also was du jetzt in den letzten paar Minuten gesagt hast, ich denke die ganze Zeit, wenn ich damals, als ich Mathematik, man lernt in der Schule ja praktisch keine Mathematik, man lernt ja Rechnen.
Ja, genau.
Als ich damals das Rechnen gelernt habe, wenn ich da einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt hätte, die es auf eine ähnliche Weise erklärt hätte wie du, hätte ich, glaube ich, von Anfang an ein so viel besseres Verständnis von Mathematik gehabt oder für die Mathematik gehabt, dass ich nicht unterwegs verloren gegangen wäre. Weil irgendwann unterwegs ist mein Gehirn ausgestiegen und ich habe nicht mehr begriffen, was da passiert. Und die, wie du es gesagt hast, ist ja alles Addition, das kann man, ne? Also die Sachen, die du die letzten 10 Minuten erzählt hast. Im Grunde hast du für 10-Jährige gerade die Eleganz der Mathematik beschrieben. Und wenn man das als 10-Jähriger so verstehen kann, glaube ich, kann man auch am Ball bleiben. Und ja, das ist mir zum Beispiel nicht gelungen.
Ist die Frage halt, ob das jetzt wirklich jetzt so verallgemeinerbar ist, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil
ich rede von 10-Jährigen. Also,
ja, nein,
auf irgendwas muss man aufbauen. Und
Ich will nur auf was anderes hinaus. Ich will darauf hinaus, dass das, was du gerade gesagt hast, das freut mich sehr, dass das sinnvoll war, was ich erzählt habe. Aber ich höre es öfter, wenn ich irgendwie Live-Auftritte oder sowas habe oder Bücher geschrieben habe, dass die Leute sagen, wenn ich jemanden wie dich in der Schule gehabt hätte, dann wäre ich auch in der Wissenschaft geblieben oder sonst irgendwas. Und ich sage dann halt immer drauf, ja, aber wenn ich in der Schule gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch das gemacht, was die machen, die in der Schule sind, weil ich kann mir hier die coolen Sachen aussuchen, die ich erzähle. In meinen Büchern, auf der Bühne. Ich kann hier einen Podcast zu Vivian führen. Ich kann auf die mathematische Strenge verzichten und so vor mich hinreden. Aber wenn ich das unterrichte in einer Schule, wenn ich Lehrer bin, dann muss ich mich an den Lehrplan halten. Ich muss auch Dinge erzählen, die nicht cool sind. Und dann muss ich mich schon sehr, sehr anstrengen, wirklich aus jeder Stunde so ein Fest zu machen, so wie hier. Ja. Captain, mein Captain, mäßig. Also das ist auch nicht immer möglich.
Das ist völlig klar. Aber in dem Moment, wo du mit irgendwem über Zahlen redest, über Mathematik redest, über Rechnen redest, kannst du das ja letztendlich einweben. Also die Faszination, die daraus erwächst, dass es im Grunde alles Addition ist und wir einfach nur viel zu faul sind, das alles zu addieren, weil da wird man ja verrückt von. Das ist so ein bisschen, ich hatte einen Deutschlehrer, der hat immer darauf bestanden, dass man einen Witz erzählt. Ja. Und was er damit gemacht hat, ist, er hat halt damit auch ein Verständnis für Sprache und für die Bedeutung von Worten und sowas alles erzeugt. Und das war so ein ganz kleiner Effekt nur, den ich auch viele, viele Jahre später erst verstanden habe. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser eine Deutschlehrer, der mich häufig gezwungen hat, einen Witz zu erzählen, dass der wesentlich dafür verantwortlich ist, wie ich mit Sprache umgehe, heute noch. Und ich glaube, dass man sowas mit Mathematik auch kann. Weil ich merke immer wieder, wenn wir über Mathematik reden oder ich mit irgendwie meinen Helmholtz-ForscherInnen über mathematische Sachen gesprochen habe, wie ich da sitze und denke, das ist alles wunderschön, was ihr macht. Aber mir fehlt der eine Faden, den ich aufnehmen müsste, um in diese Schönheit eindringen zu können. Und zumindest teilweise hast du den gerade geliefert und das fand ich ziemlich geil.
Also das ist mein Take zur ganzen Mathematikunterricht in Schulen-Situation. Ich bin der Meinung, dass Mathematik so unterrichtet werden sollte, wie wir auch Sprachen unterrichten in Schulen. Mhm. Weil in einem gewissen Sinn ist Mathematik eine Sprache. Also eine sehr, sehr formalisierte Sprache. Und natürlich, der Vergleich darf man jetzt nicht zu weit führen. Mathematik ist schon was anderes als eine natürliche benutzte Sprache zum Sprechen. Aber Mathematik ist ein Weg, um über sehr komplexe Dinge zu kommunizieren. Und die hat Regeln und alles und wir lernen diese Regeln, aber so wie Mathematik sehr oft unterrichtet wird, das ist so, als würdest du Französisch lernen, aber ausschließlich Grammatik und Vokabeln. Würdest du da sitzen, würdest Grammatikregeln lernen und würdest Vokabellisten lernen. Aber so funktioniert Französischunterricht ja nicht, hoffentlich. Also da liest man französische Texte, man beschäftigt sich mit der französischen Kultur, schaut sich an, was die da kochen, was die essen. Also das Ganze, alles, was Frankreich ausmacht. Genau. Und so sollte man Mathematik auch unterrichten. Nicht nur die Grammatik und die Vokabeln, sondern eben auch das drumherum, was man mit der Mathematik anstellen kann, was dahinter steckt. Also vielleicht unter Anführungszeichen halt dann die mathematischen Gedichte, die mathematische Literatur vorlesen und sich beschäftigen, weil da hängt halt so viel mit dran. Und wenn man das alles irgendwie sinnvollerweise in den Mathematikunterricht mit reinbringt, dann ist es, glaube ich, auch deutlich leichter zu sehen, warum das halt cool ist. Weil natürlich kein Mensch lernt mit Begeisterung französische Vokabeln auswendig, behaupte ich jetzt mal.
Nein.
Oder Regeln. Aber man macht es halt, weil man die französische Kultur kennenlernen will und das französische Leben kennenlernen will. Man weiß, okay, wenn ich da irgendwie ein Teil davon sein will oder das durchdringen will, dann muss ich halt diese Vokabeln lernen. Und genauso, wenn ich die mathematische Welt durchdringen will, dann muss ich halt auch ein paar Regeln und Gesetze lernen, geht nicht anders. Und wenn man das irgendwie vernünftig unterrichtet, das wäre das, wo ich denke, das wäre vielleicht ein sinnvoller Schritt.
Ja, überhaupt eine Begeisterung zu erzeugen, das ist bei vielen Sachen, also ich bin mit Sicherheit, war ich auch ein schwieriger Schüler, was das angeht, weil ich habe Schule als Belästigung empfunden. Also die haben mich belästigt. Da gab es ein paar ganz interessante Fächer, die mir auch sehr, sehr viel Freude bereitet haben, wo ich auch mit Leidenschaft dran war und wo auch die Lehrerschaft leidenschaftlicher mit umgegangen ist. Aber es ist, also meine Schule ist selbst daran gescheitert, mir Kunst beizubringen. Mhm. Und das ist, eigentlich ist das ein Skandal. Ja, weil, wenn überhaupt, dann bleibt nur noch die Kunst am Ende. Ja? Und die haben es nicht geschafft, mich dahin zu tragen. Und die haben es nicht geschafft, mich in der Mathematik dahin zu tragen und überhaupt in den Naturwissenschaften dahin zu tragen, sondern damit haben die mich im Grunde belästigt.
Ja, das, meine Schule,
das finde ich wirklich sehr, sehr tragisch. Ich weiß, dass es bei anderen Schülerinnen und Schülern, also bei meinen Mitschülerinnen und Schülern nicht passiert ist. Von daher führe ich das jetzt auch vor allen Dingen auf mich zurück, also auf meinen psychischen Zustand, mit dem ich die Schule besucht habe. Aber das muss doch möglich sein, es so zu vermitteln, dass es selbst für solche Bekloppten wie mich so interessant ist, dass ich den nächsten Schritt wissen will und ihn nicht zur Kenntnis nehme, weil ich ihn zur Kenntnis nehmen muss, weil ich sonst mein Abitur nicht bekomme.
Ja, bei mir war es so ähnlich. Also ich habe das halt wissen wollen. Der Unterricht in Mathematik war schlecht in meiner Schule. Also er war jetzt nicht so abschreckend. Der Lehrer war schon okay. Der hat aber halt einfach ja genau das nicht gemacht. Wir haben halt gerechnet. Ich habe die ganze Schulzeit nicht verstanden, was Mathematik eigentlich wirklich ist. Aber mich hat die Welt interessiert und ich habe mich auch für Astronomie interessiert und ich wollte halt wissen, wie das alles funktioniert und habe gedacht, ich mache das jetzt trotzdem. Habe mich halt dann nicht abschrecken lassen, dass ich klassenschlechtester in Mathe war und gerade so durchgekommen bin. Und dann erst auf der Uni habe ich verstanden, was Mathematik eigentlich wirklich ist. Mhm. Und dass es nicht halt irgendwie nur rumgerechnet ist, sondern dass es was ganz anderes ist. Und dann habe ich da halt mich da reingearbeitet. Aber ja, du hast recht, es ist halt schade, wenn man das dann erst danach lernt, weil andere, wenn ich jetzt kein Mann gewesen wäre, also war ja ähnlich, war 17, war weit entfernt, ein Mann zu sein. Aber wenn ich jetzt, wenn ich Mädchen gewesen wäre, ja, dann die klassenschlechteste in Mathe ist und sagt, ich würde gerne Astronomie studieren, ja. Ja, da ist die Chance groß, dass jemand kommt, ja, mach das doch nicht, du bist schlecht in Mathe, du bist ein Mädchen, geh auf die Kunstuni oder sonst was. Ja. Mhm. Und bei mir hat halt, gut, meine Lehrer haben mir nicht abgeraten, meine Eltern haben sowieso immer gesagt, wenn du das willst, dann mach das, egal was es ist. Mhm. Also insofern hat mir keiner davon abgeraten und ich habe es halt gemacht, obwohl es natürlich ja keine naheliegende Option ist, eben als mittelmäßig in Physik und schlechtester in Mathe jetzt eine Astronomie zu studieren. Aber ich habe es gemacht und hat funktioniert. Und ich denke, dass das jetzt nicht unbedingt, wenn du dich eh für die Dinge interessierst, dann hast du ja schon eine Motivation, dich da irgendwie vielleicht durchzubeißen, auch wenn es uninteressant ist. Aber das Hauptproblem ist, glaube ich, dass dich diese falsche Vermittlung aktiv abbringt, dem zu folgen, was dich eigentlich interessieren würde.
Ja.
Behaupte ich.
Ja.
Gut, also wenn ihr zuhört und noch in der Schule seid und schlecht in Mathe seid, vielleicht eventuell. Seid ihr wirklich schlecht in Mathe, dann genau. Ja, Entschuldigung, aber vielleicht seid ihr auch einfach aus anderen Gründen nicht nur begeistert davon. Also lasst euch nicht abhalten von schlechten Mathe-Noten in der Schule, euch weiter mit dem Thema zu beschäftigen, weil vielleicht seid ihr eh gut in Mathe und wisst es einfach nur nicht.
Ja. Kommen wir zu etwas völlig anderem.
Ja.
Den Ig Nobel-Preisen, das ist ja diese Preisverleihung, die für skurrile Forschung verliehen wird, oder der Preis, der für skurrile Forschung verliehen wird.
Ich kenne Preisträger sogar persönlich.
Please stop, I'm bored.
Ja.
Stellt sich raus, die nächste Verleihung dieses Preises soll im September stattfinden und zwar in Zürich in Europa. Und zwar, weil die Veranstalter Sicherheitsbedenken für Gäste und JournalistInnen haben, weil eine Reise in den USA mittlerweile für eben diese Leute, die Gäste dort, zu riskant geworden sei. Was ich sowieso schon mal sehr interessant finde, also diese Sachen, die die USA da gerade machen, so ja, hier, wir wollen jetzt erstmal alle deine E-Mail-Konten haben und deine Social Media wollen wir abscannen für die letzten 5 Jahre und so weiter. Wenn China das machen würde, würden die Leute hier sagen, ich fahre nicht nach China, ich bin noch nicht verrückt. Trotzdem fahren die Leute immer noch in die USA, finde ich einen interessanten, das müsste man mal psychologisch untersuchen, was da los ist. Wie auch immer, bisher war eben die Veranstaltung, also die Preisverleihung, die Gala dazu in Boston. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wie gesagt, die gehen jetzt nach Zürich. Die Preisverleihung soll dann alle 2 Jahre in Zürich stattfinden. So rum. Kölsch, ne? Zürich stattfinden. Und zwischendurch dann immer in anderen europäischen Städten.
Ja, finde ich gut, weil wie gesagt, ich habe...
Kann man mal hinfahren auch, ja.
Ja, also ich meine, das USA-Thema müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Ich war noch nicht in den USA und aktuell habe ich kein Bedürfnis, da hinzufahren. Mhm. Aber... Ja, ich weiß, dass es für viele durchaus schwierig sein könnte, da hinzufahren, weil wenn du da wirklich irgendwie einmal irgendwas Trumpes blöd geschrieben hast und dann, ja, kann vermutlich passiert überhaupt nichts, ja.
Vermutlich, aber du weißt es halt nicht
vorher. Genau, es kann auch sein, dass du neben einem Straflager landest oder sowas, wenn irgendwer blöd ist. Also, ja, aber mit den Ig-Nobelpreisen finde ich gut, weil ich kenne Elisabeth Oberzaucher, die ist bei uns bei den Science Masters mit dabei, die hat den Ig-Nobelpreis gewonnen, war auch bei der Preisverleihung damals dabei und wir hatten auch Kontakt zu Mark Abrams, dem Gründer der Ig-Nobelpreise. Der war schon ein paar Mal mit uns meine ich jetzt immer, Science Busters, zusammen, weil der hat mal so eine Ig Nobel Show, die tourt ja auch, also es gibt eine Ig Nobel Preis Show, die ja so durch die Länder tourt und mit der war er einmal in Graz auf der Uni und da haben wir ihn getroffen und war in Österreich zu Besuch und da haben wir ein bisschen geplaudert mit ihm und dann haben wir den Heinz Oberhomer Award für Wissenschaftskommunikation, den die Science Busters ja jedes Jahr vergeben, im Jahr, weiß ich nicht, 2022, im Jahr 2022 an die Ig Nobel Preise vergeben. Das heißt, da war Abrams dann auch da und hat diverse Preisträger und Preisträgerinnen mitgebracht. Es war eine lustige Sache, diese Nobelpreis-Shows. Also wenn man die mal sehen kann, geht dahin. Und ja, wir waren auch sehr erfreut, dass das jetzt in Europa stattfindet. Vor allem für die Jahre, wo nicht das in Zürich stattfindet. Ja. Vielleicht schaffen wir es mal, die nach Wien zu bringen. Weil, wie gesagt, ist nicht weit weg von Zürich und wir haben hier schon Kontakt. Vielleicht können wir da irgendwas gemeinsam auf die Beine stellen, dass das mal in Österreich stattfindet.
Ja, wäre schon cool, ne?
Ja. Ja.
Oder vielleicht auch mal Berlin.
Ja.
Obwohl in Berlin Veranstaltungen machen, ist immer so eine Sache.
Gut, ja, müssen wir schauen, was dann noch an Dingen passiert. Also das habe ich jetzt nur nebenbei gesehen, darum habe ich es jetzt nicht offiziell in die Show mitgebracht. Aber ich glaube, Trump hat gerade einen Haufen, so ein Jury-Komitee oder Auswahlkomitee für die National Science Foundation rausgeschmissen. Also die quasi die Forschungsgelder verteilen oder darauf achten,
genau,
dass
die ordentlich
verteilt wird. Ja. Ja. Also das schaut alles nicht so gut aus. Neben vielen anderen, was da auch nicht gut ausschaut in den USA. Ja, schauen wir was anderes an.
Was gut ausschaut.
Ja, auch schon tut's gut. Ob's gut ist, wissen wir nicht. Denn auf dem Mars breitet sich überraschend schnell ein dunkler Schatten aus.
Oh, das hatte ich in der Überschrift gesehen. Jetzt bin ich gespannt, genau.
Ja, es ist im Wesentlichen das. Also auf dem Mars breitet sich ein dunkler Schatten aus. Nein, also wir wissen, wie der Mars ausschaut. Den schauen wir uns ja schon lang genug an. Und wir haben ihn aus der Nähe angeschaut, wir sind dort gelandet. Wir haben immer noch Raumsonden, die den Mars umkreisen und hochauflösend fotografieren. Das heißt, wir haben einen guten Überblick über die Oberfläche. Und wir wissen, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Aktivität. Ja, also natürlich, Mars ist kein toter Himmelskörper. Da gibt es Sandstürme. Immer wieder auch Temperaturveränderungen. Da gast mal irgendwas aus, weil es auftaut. Dann fliegen irgendwelche Steinchen durch die Gegend und so weiter. Irgendwas rollt durch die Gegend ab und so schlägt was ein. Also da passiert schon was. Aber wir erwarten jetzt keine so großflächigen Änderungen, wie wir es hier auf der Erde sehen, wo wir, keine Ahnung, im Herbst ein ganz anderes Bild der Oberfläche haben als im Winter und im Sommer und im Frühling zum Beispiel. Ja, oder wo Extremwetterereignisse, Überschwemmungen und solche Sachen die Geografie dramatisch verändern können. Mhm. Sowas erwarten wir beim Mars nicht. Und jetzt haben wir aber sowas gesehen, und zwar in Utopia Planitia. Und für alle Nerds wissen, das ist da, wo die
Enterprise gewartet wird.
Ja, das ist halt die große Raumschiffswerft, wo halt die ganzen Raumschiffe der Föderation gebaut werden. Aber in echt ist es halt ja eine Gegend auf dem Mars. Und dort ist, wenn man sich die anschaut, ja, ist halt zur Oberflächenstruktur. Der Mars hat nicht überall dieselbe Farbe, sondern ist mal dunkler, ist mal heller. Mhm. Und man sieht, da ist halt etwas, das ist eine dunkle Region, da liegt irgendwas Dunkles klumpert rum. Also ja, irgendwie so vulkanisches Zeug, wahrscheinlich vulkanischer Staub oder so. Irgendwas liegt da rum auf jeden Fall. Und jetzt haben wir verglichen, oder wir, ich meine jetzt die Wissenschaft, genau. Nein, die ESA, die Europäische Weltraumagentur war es, hat jetzt verglichen Aufnahmen von 1976. Das hat die Viking-Sonde damals gemacht. Mhm. Und dann haben wir aktuelle Bilder von Mars Express. Das ist eine Raumsonde der ESA. Und die ist halt ja aktuell. Kann jetzt nicht genau sagen, aus welchem Jahr das Bild ist, aber halt ja aus der aktuellen Gegenwart plus minus ein paar Jahre. Nee, eher minus plus. Schwierig. Also Zeitreise haben sie nicht. Aber wenn du dir die anschaust, diese beiden Bilder, und nebeneinander legst, dann siehst du halt sehr, sehr deutlich, dass dieser dunkle Bereich größer geworden ist. Mhm. Ja, also das ist auch ein sehr, sehr klar abgegrenzter Bereich. Also wirklich sieht man deutlich eine scharfe Grenze zwischen hell und dunkel. Und ja, diese scharfe Grenze ist jetzt ein Stück nach unten gewandert, wo immer auch unten auf diesem Bild ist. Aber hat sich jetzt irgendwie verändert. Und man weiß jetzt nicht genau, warum diese dunkle Schicht sich ausbreitet. Also man weiß,
es ist eine Schicht, also es ist Boden, es ist jetzt nicht irgendwas in der Atmosphäre.
Nein, es ist die Marsatmosphäre ist so dünn, dass da sieht man nichts, und die Bilder zeigen auch deutlich, das ist Boden. Also man weiß auch, wir haben halt den normalen rötlichen Staub auf dem Mars, und dann das ist so Oxidation von Eisenmineralien und so weiter. Das dunkle Zeug dagegen, das ist eher so mafische Mineralien heißt das. Ich kann jetzt nicht sagen, was mafisch genau ist. Ich glaube, es hat irgendwas mit vulkanisch zu tun. Aber halt irgendwie also so Olivin, Pyroxen, irgendwas, was so aus irgendwelchen vulkanischen Dingern stammt. Und der Mars hat ja eine vulkanische Vergangenheit. Also wir wissen, der größte Vulkan des Sonnensystems ist auf dem Mars, Olympus Mons, 20 Kilometer hoch. Das heißt, da ist jede Menge Vulkanismus passiert auf dem Mars, was aktuell vulkanisch auf dem Mars passiert, ist eher nichts. Ja, also Mars ist nicht mehr vulkanisch aktiv, nach allem, was wir wissen. Aber er hat halt früher so aus diversen vulkanischen Prozessen das dunkle Zeug erzeugt. Und ja, es gibt so ein paar Hypothesen, warum sich das ausbreitet. Und das erste ist klar, Wind. Ich meine, das ist jetzt offensichtlich. Auf dem Mars gibt es eine dünne Atmosphäre, die ist jetzt nicht extrem stark, aber sie ist da und in dieser Atmosphäre gibt es Bewegungen. Das heißt, wir haben Wind und der Wind kann halt diese Ablagerungen entsprechend verteilt haben. Oder, und das ist die zweite Hypothese, diese dunkle Asche, die war auch vorher schon da, aber da lag halt so ein bisschen hellerer Staub drüber und der Wind hat den hellen Staub weggeweht und jetzt ist da die Sache größer geworden. Das heißt, das ist jetzt auch nicht dramatisch.
Blöd, dass man nicht mal schnell hinfahren oder fliegen kann. Ne? Das wär,
ja, wenn wir können schon hinfliegen und wir sind ja auch hingeflogen, aber wir können jetzt nicht so einfach nachschauen wie irgendwo anders. Das ist genau. Schon richtig. Aber was halt interessant ist, ja, es zeigt halt, finde ich, etwas, was man gern vergisst. Also ja, es ist jetzt, wie gesagt, keine, trotz der dramatischen Schlagzeile ist jetzt nichts Weltbewegendes, sagen wir es mal, dass halt da ja sich am Mars Oberflächenstrukturen verändern, weil es weht ja ein bisschen Wind und dann ja passiert sowas halt mal. Aber ich finde es halt interessant.
Super spannend halt. Irgendwas passiert da, das ist doch.
Nein, aber ich finde es halt interessant, dass wir, wenn wir an andere Planeten denken, dann stellen wir uns die immer so als, ja, monolithischen Block vor, eine gesamte, es gibt den Mars.
Ja.
Der Mars ist rot und der Mars hat keine Atmosphäre und am Mars ist es kalt. Und dann gibt es die Venus, die hat extrem viel Atmosphäre, da gibt es einen extremen Treibhauseffekt, da ist es extrem heiß. Also es ist immer nur so ein Ding. Und bei der Erde machen wir das Licht logischerweise. Ja, wir sagen nicht, die Erde ist, weil uns ist allen klar, die Erde ist sehr, sehr, sehr viel. Die Erde ist ein kompletter Planet, da gibt es alles Mögliche da. Und bei Himmelskörpern, zumindest wenn wir die nicht als Expertinnen und Experten erforschen, dann wissen wir Bescheid, aber also als Laie sagt man, ja, das ist halt der Mars, der Jupiter. Und das ist aber nicht so. Der Mars ist auf seine Weise genauso ein komplexer Planet wie die Erde. Ja. Und diese Vielfalt, genau deswegen erforschen wir es ja, da passieren auch Dinge auf andere Art und auf anderen Zeitskalen. Und die Unterschiede des Mars sind ja vielleicht anders ausgeprägt als die Unterschiede der Erde, aber sie sind da und so eine Geschichte zeigt halt wieder, dass auch der Mars eben eine Welt ist und nicht einfach nur ein Ding, sondern der Mars ist eine komplette Welt, eine komplette eigene Welt und drum, jetzt schweife ich kurz ab, bin ich auch kein großer Fan von diesen ganzen Science-Fiction-Ideen. Ich meine, in der Science-Fiction habe ich kein Problem damit, aber es gibt auch Leute, die wollen das in echt machen. Sagen, wir müssen den Mars terraformen und dieses und jenes machen. Warum? Lassen wir doch den Mars sein und schauen wir uns den Mars an, bevor wir was anderes aus dem Mars machen. Der Mars ist eine eigene Welt und bevor wir mit der irgendwas anstellen, sollte man sie erstmal als eigene Welt komplett verstehen. Und dann schauen wir uns das an. Also der Mars sollte der Mars bleiben dürfen und nicht irgendwas anderes werden. Also finde ich das immer schön, wenn man wieder so eine Forschungsarbeit hat, die einem zeigt, was für eine komplexe Welt dieser Planet ist.
Zurück auf die Erde.
Ja.
Wir kennen ja alle die nordatlantische Umwälzung, die sogenannte AMOC. Das ist ein Warmwasserstrom, der aus der Golfregion, also aus Südamerika, grob gesagt, den Atlantik hochfließt, verdunstet zum Teil, sich dann im Nordatlantik abkühlt. Durch das Verdunsten wird das Wasser ein bisschen salzhaltiger, dadurch, dass es abkühlt, wird es ein bisschen schwerer. Das sinkt dann nach unten im Norden und das kalte Wasser wird dann wieder in den Süden transportiert, darum Umwälzung. Lesen wir ja dieser Tage recht viel drüber. Über diese AMOC, nämlich dass sie zu versiegen droht und zwar mit einer nicht geringen Wahrscheinlichkeit irgendwann innerhalb der nächsten wahrscheinlich noch nicht mal mehr 100 Jahre. Jetzt gab es vor 2 Jahren eine Studie, die gesehen hat, dass diese AMOC, also diese Umweltströmung, vor 3 Millionen Jahren stärker war als heute. Und das lag daran, dass die Beringstraße, das ist eine Meerenge im Norden da oben, dass die Beringstraße geschlossen war. So, da gab es eine Konferenz, da ist diese Studie vorgestellt worden. Dann hat ein Holländer namens Jelle Soons sich das angeguckt und hat einen Geistesblitz gehabt, den er mit einem Kollegen besprochen hat. Und weil es Holländer sind, haben sie sich gedacht, ja Mensch, dann bauen wir doch einen Damm. Und haben einfach mal angefangen, so ein bisschen so rumzumodellieren und zu rechnen. Das Ganze, sie haben es dazu gesagt, ein einfaches Erdsystemmodell. haben sich überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Beringstraße zumachen würden? Und stellt sich raus.
Dann regt sich Trump auf, wenn die Straße zu ist.
Ja, dann kommt der Russe zu Fuß rüber. Ne? Das ist doch eigentlich super für Trump. ja, jedenfalls, also sie haben dann so rumsimuliert und haben immer weiter einen Süßwassergehalt erhöht im Nordatlantik oder einen CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöht und haben gesehen, okay, die Amok schwächt sich ab. Wir machen die Beringstraße zu, zack, die Amok springt wieder an und läuft ein bisschen schneller. Weil nämlich, wenn dieser Riegel, so habe ich es in der Zeitung gelesen, wenn dieser Riegel den Pazifik verschließt, kann kein Süßwasser mehr in den Arktischen Ozean fließen, damit auch nicht weiter in den Nordatlantik und darum steigt dann da der Salzgehalt. So. Und die haben sogar, ich muss es zitieren, die Barriere stellen die beiden Niederländer sich folgendermaßen vor. Zwei Inseln dienen als Stützpfeiler, zwischen denen sich drei separate Dämme ins Meer einziehen lassen. Es wäre der größte Damm der Welt, aber die Dimension wäre vergleichbar mit der von Sperrmauern, die bereits existieren. Was ich irgendwie sehr lustig finde. Also das Ding ist, also diese Meerenge ist 80 Kilometer breit und im Schnitt 50 Meter tief. Im Zeitungsartikel steht, sie befanden, das ist machbar. Problem, kann auch schief gehen. Also man müsste da noch ein bisschen mehr simulieren, also das noch ein bisschen feiner auflösen, auch in den Simulationen. Also es kann schief gehen und sollte, sagen die auch dazu, sollte erst ernsthaft diskutiert werden, wenn diese Umweltströmung sowieso schon kurz vorm Exitus steht. Aber ja, ich fand gut. Die Idee so lustig, dass ich es unbedingt mal erzählen wollte. Ich habe sehr gelacht, als ich diesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen am Wochenende.
Ja, machbar ist viel. Also da gab es ja auch schon alle möglichen absurden Ideen. Gab ja auch die Ideen, dass man irgendwie das Mittelmeer zum Teil trocken legt, damit man dann einen neuen Kontinent reinkriegt und so.
Ach so, nee, ich dachte, du meinst jetzt den Staudamm da an der Meerenge von Gibraltar. Da wollte doch auch mal einer so einen
Genau, gab es auch. Aber ich glaube, das andere war irgendwie so Zwischenkriegszeit oder auch Nazizeit, wo man dann halt irgendwie auch das Mittelmeer ablässt zum Teil, dass wir da halt eine Verbindung nach Afrika kriegen und neue Super. Landflächen. Italien fand das nicht ganz so toll, die Idee, weil die haben das hat die ganze italienische Industrie und Wirtschaft im Wesentlichen kaputt, wenn du die Küste wegnimmst. Aber ja, also solche Ideen gibt es jede Menge, aber es ist halt immer die Frage, Ideen kann man viele haben, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir die Beringstraße zumachen.
Mal abwarten, ne? Die Holländer, man weiß ja nie, ne? Also hätte ja auch wahrscheinlich vor 500 Jahren keiner gedacht, dass der ein halbes Land irgendwann mal unter Wasser liegen würde sozusagen.
Ja, aber weil du sie gerade erwähnt hast, die Straße von Gibraltar, gehen wir doch mal dahin. Warst du schon mal in Gibraltar?
Nein.
Ich auch nicht, würde ich gerne mal hin, aber habe ich noch nicht geschafft. Was es in Gibraltar gibt, sind Affen.
Ja.
Also ich meine, es sind nicht die Menschen, die dort leben.
Sondern solange es diese Affen dort gibt, wird Gibraltar zur britischen Krone gehören.
Echt, ist das so?
Das ist so, ist die Legende. Darum habe ich immer gesagt, müsste man da mal hin die Affen entführen.
Die Briten, die setzen ihre ganze Existenz auf irgendwelche komischen Tiere. Weil wenn die Raben im Tower, dann ist die Königin, die Monarchie weg, wenn die Raben weg sind. Also die sollten sich auch ein anderes System überlegen.
Naja, hast du mal geguckt, wie die Krone verliehen wird? Also Lady of the Lakes und so.
Aber die Affen von Gibraltar, die sind interessant, weil die sind sehr gewohnt, dass Touristen dorthin kommen.
Ja.
Und weil die Touristen unter anderem die Affen sehen wollen. Und ja, Affen sind schlau. Das sind, ich sage mal, Affen. Ich sage mal einmal das offizielle, was sind das irgendwie? Berberaffen sind das offiziell. Ja, die da rumlaufen, also eher so kleinere Äffchen. Und die haben sich mittlerweile an die Menschen gewöhnt, die zu Besuch kommen, vor allem, weil sie ihnen gerne Sachen klauen, weil wie gesagt, Affen sind schlau und die wissen, die haben gute Sachen zum Essen mit dabei, die Leute, die da kommen, und die nehmen sie ihnen weg. Beziehungsweise kriegen sie auf der freiwillig, weil sie gefüttert werden, was aber eigentlich verboten ist. Ja? Falls ihr da hinfahrt, füttert nicht die Affen.
Und
was hat man so mit, wenn man auf Urlaub in Gibraltar ist? Jetzt eher ungesundes Klump, ja? Schokolade, Chips, Eis und sowas. Das heißt, die Affen ernähren sich da eher ungesund, aber das taugt ihnen natürlich, weil die sind klar. So wie wir Menschen, wir mögen das ungesunde Zeug auch.
Auch nur Primaten,
Die Affen genauso. So, das Problem ist, jetzt hat man in letzter Zeit beobachtet, dass die nicht nur eben das Zeug von den Touristinnen und Touristen fressen, sondern dass sie auch immer wieder Erde fressen. Und jetzt haben sich Leute von der Uni Cambridge das angeschaut, beziehungsweise eine Forscherin oder ein Forscher ist es Silver Lemoine, der macht schon seit 2022 das Gibraltar Macaque Project, also der erforscht da länger diese Gibraltar Makaken und hat festgestellt, ja, das dürfte etwas sein, was eben mit diesem Junkfood zu tun hat, weil denen geht es so wie uns. Wenn wir uns ständig nur irgendwie Junkfood reinhauen, dann kriegst du auch Probleme mit dem Magen. Mhm. Und das kriegen die Tiere auch. Mhm. Und offensichtlich ja, nutzen sie die Erde, um ihre Magenprobleme zu lösen. Weil sie haben es dann schon irgendwie gelernt, dass sie das hilft bei Bauchschmerzen, weil die Erde legt sich da ein bisschen so über die Magenschleimhaut, bindet schädliche Stoffe. Vielleicht liefert die sogar brauchbare Bakterien fürs Mikrobiom und so weiter, weil das ja auch ein bisschen durcheinander kommt, wenn du dir ständig nur Zucker und Fett reinhaust. Das heißt, offensichtlich hilft das den Affen, ihren Junkfood-Konsum in den Griff zu kriegen oder halt die Konsequenzen ihres Junkfood-Konsums in den Griff zu kriegen. Und tatsächlich, das habe ich vorher schon gewusst und ich sage gleich, warum ich es gewusst habe, ist das Erdeessen kein unbekanntes Phänomen. Hast du schon mal was von der Geophagie gehört?
Geophagie, nee.
Ja, ist halt nur das griechische Wort oder das schlaue Wort für Erdeessen. Aber es ist etwas, was man immer wieder beobachtet hat, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, dass Leute Erde essen. Also schaut euch einen Wikipedia-Artikel dazu an, da gibt es jede Menge Quellen. Wir haben das mal im Rahmen einer Science-Buster-Show gemacht, was sich Helmut Jungwirt, unser Biologiekollege, mit dem Thema beschäftigt hat. Und der hat dann auf der Bühne eine Erdsuppe gekocht. Und halt, weil die haben mal ein Forschungsprojekt gehabt, wo sie geschaut haben, was man eigentlich jetzt, weil Erde esst keine Erde, Leute. Ja, da ist jede Menge Klump drin, das einen krank machen kann. Aber die haben sich halt angeschaut in dem Forschungsprojekt auf der Uni Graz damals, wie man halt die Erde behandeln muss, damit sie tatsächlich sicher verzehrbar ist und trotzdem noch so die ja das, was den Geschmack der Erde noch übrig bleibt, wenn man den haben will. Also ja, und das haben die da irgendwie mal in so einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit untersucht und dann halt hätten wir dann auf der Bühne halt ja, entsprechende Erdsuppe gekocht, die geschmeckt hat wie Gemüsesuppe, wo Erde drin ist. Also, ja. Jedenfalls, und dann im Rahmen dessen hat er halt auch die Geschichte des Erdeessens erzählt. Also es geht wirklich zurück bis in die Antike, Plinius und so weiter und Hippokrates, die haben alle
Plinius
schon
von der weit Erdige.
Genau. Und man weiß es aber auch aus der Gegenwart. Also ich habe das jetzt mal für diese Geschichte jetzt heute nochmal schön nachgeschaut. Also man weiß das, dass es in der Gegenwart auch existiert. Also früher war es vor allem etwas, was man aus religiösen Sachen gemacht hat, aus irgendwelchen ja, schamanischen oder rituellen Handlungen oder was man vor allem gemacht hat, wenn man nichts zu essen hatte, also Hungersnot. Ja, dann hat man halt geschaut, dass man irgendwie den Magen voll kriegt und hat das halt was auch immer mit Erde oder Stein gestreckt. Aber tatsächlich gibt es auch einen ja, vagen medizinischen Nutzen. Das haben die bei den Affen auch zuerst vermutet, dass es vielleicht etwas mit der Mineralstoffaufnahme zu tun hat. So wie es ja auch Tiere gibt, die Salz lecken oder sowas. Vor allem schwangere Tiere, die haben einen erhöhten Nährstoffbedarf und die machen das, das weiß man aus dem Tierreich. Und die essen dann auch oft Erde, um diesen Mineralstoffbedarf zu decken. Aber konnte man dann ausschließen, denn die schwangeren Weibchen bei den Gibraltaraffen, die haben jetzt nicht mehr oder weniger Erde gegessen als die anderen, die Männchen und so weiter. Also darum ist man halt dann auf diese These mit der medizinischen Bauchschmerztherapie. Aber wie gesagt, es gibt immer noch in Afrika, also das ist in Tansania, gibt es das, da gibt es die Muddy Cakes. Das ist im Wesentlichen ja Erde, die so zerstampft wird, ein Teig gemacht wird, Klumpen gemacht wird und so weiter. Dann werden die ausgehärtet lassen und so. Und diese Muddy Cakes, die werden da tatsächlich von Schwangeren immer noch gegessen, weil da eben Eisen und Folsäure drin sein soll. Ja, also die gibt es immer noch und nicht ganz so schön sind die Sachen, die man in Haiti macht seit dem Erdbeben 2010, die Wikipedia nennt es Dreckkekse. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber das ist so Lehm, der da rumliegt, Salz, Pflanzenfett. Das sind halt so Kekse, die man halt dort ja als
gegen Hunger.
Ja, also solche die Praktiken gibt es immer und ja, bei den Tieren halt noch viel mehr. Und anscheinend haben jetzt auch die Affen in Gibraltar gemerkt, dass sie weiter Junkfood fressen können, weil sie mit der Erde ihre Magenprobleme in den Griff kriegen.
Wie komme ich denn jetzt zum glücklichen Leben? Indem ich sage, kanadische Wissenschaftler haben rausgefunden, was ein glückliches Leben ausmacht. Also wie man die Lebenszufriedenheit erhöht. Da haben sich Probanden gesammelt und haben die Fragebögen ausfüllen lassen und anhand dreier psychologischer Grundbedürfnisse, die aus der sogenannten Selbstbestimmungstheorie kommen, was so ein Rahmenmodell, schreiben sie, der Motivationsforschung ist. Sie haben halt geguckt nach Autonomie, Kompetenz, also dem Gefühl, wirksam zu sein und nach sozialer Eingebundenheit. Also wie viele Freunde habe ich, wie gut bin ich mit meinen Freunden befreundet. Da haben sie rumgerechnet, haben Störungsvariablen rausgenommen und alles Mögliche und haben gesehen, dass es einen Faktor gibt, der bestimmend ist für die Lebenszufriedenheit, selbst wenn die anderen beiden Faktoren verschwinden. Und das ist Autonomie.
Ja, aber Geld gibt Autonomie.
Auf eine Art, ja. Also Geld gibt auf eine Art Autonomie, das stimmt. Sie sagen, das war das einzige psychologische Bedürfnis, das einen Beitrag zu leisten scheint, den Gefühle allein nicht erklären können. Sie sagen, dass Autonomie die Lebenszufriedenheit selbst dann noch beeinflussen würde, wenn man rechnerisch berücksichtigen würde, wie viel Freude oder Kummer eine Person tatsächlich erlebt. Er sagt, wenn Menschen innehalten und beurteilen, ob ihr Leben gut verläuft, berücksichtigen sie mehr als nur ihre emotionale Bilanz. Also wie gut geht's mir, wie schlecht geht's mir. Sie scheinen sich nicht nur zu fragen, fühle ich mich gut, sondern auch, bin ich frei?
Mhm.
Und ja, die Antwort auf die Frage ist nicht mehr unbedingt abhängig von Geld.
Klar, meine, Geld, wie gesagt, gibt Autonomie, ist war halt nur ein Scherz gemeint.
Nee, das ist überhaupt kein Scherz, das ist so. Ja. Natürlich, je mehr Geld du hast, desto freier kannst du letztendlich handeln, dass die Leute es nicht hinkriegen, weil es nie genug ist. Und
ja,
das Geld selbst dich wiederum unfrei macht, das steht auf einem anderen Blatt. Ne?
Aber dass das irgendwie Fremdbestimmtheit genau, unglücklich macht, das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja, absolut, absolut. Und das ist dann eben auch kein Wunder mehr, dass man immer das Gefühl hat, dass alle Menschen irgendwie unglücklich zu sein scheinen. Ne?
Genau, und Fremdbestimmtheit muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt irgendwie versklavt werde oder sonst was, sondern fremdbestimmt heißt doch einfach, keine Ahnung, wenn mein Terminkalender mein Leben bestimmt. Also hier muss ich was machen, da was ich machen und ich habe nie die Zeit, jetzt quasi selbst zu bestimmen, was ich machen will, was absurd ist, weil ich bestimme ja eigentlich, was in meinem Terminkalender drin steht, aber ja, funktioniert komplex. Und
der erste Arbeitsmarkt ist die totale Fremdbestimmung letztendlich und wenn du es nicht schaffst, in deinem Job, in dem du fremdbestimmt bist, dir irgendwelche Nischen der Autonomie zu suchen oder zu haben, dann drehst du ja auch durch. Ich meine, das kennen wir ja alle von Jobs, die wir mal gemacht haben, die ganz fürchterlich waren.
Ja.
Sie schränken ein. Sie sagen, die Daten würden Zusammenhänge zeigen, aber keine Ursachen, also Korrelation, keine Kausalität, weil kann auch sein, dass Menschen, die sowieso zufrieden sind, sich im Nachhinein als autonomer beschreiben würden. Und sie können auch nicht sagen, wie es sich für einen längeren Beobachtungszeitraum verhält, weil über einen längeren Zeitraum kann es durchaus sein, dass emotionale Folgen viel stärker sind als die Autonomie, die sie jetzt in dieser kurzen Stichprobe gesehen haben.
Ja, mal schauen, was da noch rauskommt. Aber ich glaube nicht, dass sich die Fremdbestimmtheit so schnell von der Welt verabschieden wird.
Ja, als ich das Ding gelesen habe, es gibt so, ich hab tatsächlich mal irgendwie, das war relativ früh morgens, ein Auto gesehen, der hatte hinten einen Aufkleber drauf, auf dem stand, einen Scheiß muss ich. Und ich dachte ja, so, warum bist du dann um diese Uhrzeit unterwegs, wenn du einen Scheiß musst?
Ja.
Ne? Du musst gerade zur Arbeit fahren. So. Und solche Leute trifft man, also ich zumindest in meinem Leben immer und immer wieder, Menschen, die fast schon krampfhaft sich selbst ein Maß an Autonomie einreden oder einzureden scheinen, über das sie gar nicht verfügen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sehr viel der Frustration, die dann auch dazu führt, dass Menschen zu extremen oder radikalen Rechten überlaufen oder überkippen, dass sehr viel von diesen Frustrationen tatsächlich aus mangelnder Autonomie oder mangelndem Autonomiegefühl herrührt. Aber das ist jetzt möglich, Küchenpsychologie aus Berlin-Mitte. Also.
Ja. Dann machen wir mit Wissenschaft aus Baden bei Wien weiter. Was macht einen noch glücklich? Was macht dich glücklich, Holger?
Schlaf.
Ja, auch, aber ich will jetzt auf den Wein hinaus.
Ach so, Wein.
kennst du die Kura-Araxis-Kultur?
Nein.
Ja, kannte ich auch nicht. Ist eine frühtranskaukasische Kultur. Okay. Also Leute, die in der so frühen Bronzezeit, späten Kupfersteinzeit irgendwo im Kaukasus gelebt haben, da wo heute Aserbaidschan ungefähr ist. Ah, ja. Da haben die gelebt, das ist die Kura-Araxis-Kultur. Und ja, die wird so, wie halt das in der Paläontologie gemacht wird, untersucht. Und zwar unter anderem vom, der Paläontologie ist nicht das, wo man Menschen untersucht, oder? Das ist die Archäologie. Paläontologie sind die Dinosaurier. Egal. Auf jeden Fall hat das Österreichische Institut für Archäologie der Akademie der Wissenschaft gemeinsam mit Leuten von der Uni Bonn und aus Italien, die haben Ausgrabungen gemacht in dieser Region von der Kura-Araxis-Kultur und haben da das gefunden, was man so findet, nämlich meistens Keramikgefäße. Das findet man sehr am häufigsten. Und die sind aber auch durchaus interessant, weil die haben in diesen Keramikgefäßen jede Menge organische Rückstände gefunden. Mhm. Und das Zeug ist ungefähr so 4600 bis 5000 Jahre alt. Ja, also ist schon ordentlich altes Zeug. Und da hat man immer noch organische Rückstände gefunden. Und das heißt, man hat damit rauskriegen können, was die damals so gegessen haben. Also man hat zum Beispiel Traubenrückstände gefunden, Baumharze, Fette, Milchprodukte. Man hat dann auch rausbekommen, dass diese Sachen, diese Keramikgefäße regelmäßig erhitzt worden sind. Das heißt, man kann da auch ableiten, wie man gekocht hat.
Vor 5000 Jahren kannte der Mensch schon das Feuer.
Ja gut, das schon. Aber es ist halt erstens mal interessant, weil du halt, ja, du hast nicht so wahnsinnig viele Funde aus der Zeit, vor allem nicht solche. Du kannst jetzt mal wirklich mal so ein bisschen so die, ja, die Kochkultur dieser Zeit ein bisschen besser ausgeben. Also wie haben die Lebensmittel aufbewahrt, welche Lebensmittel sind wie zubereitet worden und so weiter. Und jetzt haben sie da auch tatsächlich Hinweise gefunden, dass sie eben nicht nur also wie sie das haltbar gemacht haben, ja, also nicht nur eben fermentiert oder konserviert, sondern man hat auch rausgekriegt, dass sie da offensichtlich mit Nadelbaumharz versetzten Wein getrunken haben.
Rezina. Also,
genau, sowas ähnliches. Ja. Und das ist, also sind nur wenige Fundstücke, aber wenn du schon mal mit sowas anfängst, im Nadelbaumharz versetzten Wein und so weiter, dann heißt das, dass das schon, da hat sich schon eine Weinkultur etabliert. Das war jetzt nichts Neues mehr, sondern das hat man da schon regelmäßig gemacht. Ist nicht der älteste Fund natürlich für Weinanbau oder Weinkonsum oder halt ja Wein, wie nennt man das? Weinbau.
Genuss.
Was glaube ich einfach, ja.
Wir Säufer
das. Und, ja. Also da gibt es schon mehr, aber auch in der Region ungefähr. Also in dieser Region, da hat man die ältesten, Kaukasusregion hat man so die ältesten Sachen gefunden. Ich glaube, es gibt auch eine Anlage, die noch ein bisschen älter ist aus dem Iran, aber gut, der ist jetzt auch nicht so weit weg da vom Kaukasus. Also das dürfte so die Region sein, wo halt wirklich wir als Menschheit gelernt haben, Wein herzustellen und auch die entsprechende Kultur drumherum zu entwickeln. Und das war, wie gesagt, schon bekannt, aber jetzt hat man eben neue Fundstücke, die man eben nutzen kann, um entsprechend im Detail nachzuschauen. Also in dem Artikel schreiben sie über diese Weinkultur dieser Region. Bis zu der nun vorliegenden Studie würde darüber nur spekuliert. Jetzt könne man dies deutlich besser festmachen. Also es ist auf neue Erkenntnisse der kaukasischen Weinkultur zu hoffen.
Schön. Ich frage mich nur gerade, warum haben die da das Baumharz rein? Warum macht man das überhaupt? Ich habe mich noch
nie gefragt. Du bist der Weinexperte, ich habe keine Ahnung.
Ich habe mich, während du das erzählt hast, habe ich mich gefragt, warum sind die überhaupt auf die Idee gekommen, Rezina zu machen? Also weil haltbar wird das Zeug ja durch seinen Alkoholgehalt sowieso schon.
Ich habe keine Ahnung, vielleicht mal, ach guck mal hier, Wikipedia weiß alles, zumindest behauptet alles zu wissen. Im alten Griechenland wurde Wein in Schläuchen aus Ziegenfell oder in Amphoren aufbewahrt, die mit Harz abgedichtet waren.
Ah, das ist da reingesickert.
Man hat gemerkt, das ist so wie wenn du irgendwas Whisky im Eichenfass aufbewahrst, dann hast du auch den Geschmack und die haben halt anscheinend festgestellt, ja, der Harz, schmeckt der macht gut. Was mit dem Geschmack und das ist okay.
Tu mal absichtlich rein, genau.
Genau.
Ja, cool. Dann hatte ich noch eine sehr kleine Meldung mitgebracht. Der Klimawandel bremst die Erde und verlängert den Tag. Was klar ist, das wissen wir ja, weil wenn es wärmer wird, dehnen die Dinge sich aus. Darum sind die Tage im Sommer ja auch länger als im Winter. Ne?
Ja.
Ja. So, stellt sich raus, schmelzende Polkappen und Gebirgsgletscher verlagern die Masse von den Kontinenten in die Ozeane. Der Meeresspiegel steigt, das Wasser verteilt sich vom Erdmittelpunkt weg, die Rotation verlangsamt sich und darum verlängert sich der Tag momentan um 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert. Mhm. Könnte man jetzt sagen, ja, mei, ne? Das macht ja nichts, also zeigt die Uhr ja sowieso nicht an. Bis Ende des 21. Jahrhunderts aber, schreiben sie, könnte dieser Effekt den Effekt des Mondes übersteigen. Weil normalerweise ja die Mondanziehung die Erdrotation bremst.
Mhm. Das heißt, die Anziehung, die Gezeitenkräfte, die der Mond auf die Erde
aussieht. Ja, okay. Erklär's uns nochmal für Doofe.
Ja, ist genauso wie die Erde, wie der Mond Gezeiten auf der Erde verursacht die Erde Gezeiten auf dem Mond. Mhm. Und, ach, das wird jetzt so kompliziert sein, die ganze Gezeitenreibung zu erklären. Aber auf jeden Fall gibt es wechselseitige Gezeiten und die Gezeiten, die der Mond auf die Erde ausübt, die führen dazu, dass sich diese Flutwellen und Berge machen die Erde massemäßig leicht antisymmetrisch. Das heißt, je nachdem, wo gerade diese Flutberge und Dinger verteilt sind auf der Erde, kann der Mond quasi ein bisschen anschubsen oder bremsen an der Erde, weil er halt dann den Masseberg zurückzieht quasi und die Erde ein bisschen bremst. Und das alles am Ende verursacht die Gezeitenreibung. Das heißt, die Rotation der Erde verlangsamt sich. Aber wenn ihr es genau lesen wollt, wissen wollt, dann ja, schaut in der Wikipedia nach. Also Gezeiten sind ein Thema, das ist eines der wenigen Themen, wo ich mir nicht zutraue, spontan ohne Vorbereitung das verständlich und fachlich korrekt zu erklären, weil die Gezeiten sind echt extrem hinterhältig. So gut wie jede populärwissenschaftliche Erklärung zu den Gezeiten ist auf die eine oder andere Art falsch.
Ja, das ist wirklich total, ja, merke ich auch immer wieder, wenn dann irgendwie, warum ist denn eigentlich das Meer jetzt weg? Ja, pass auf, also das liegt daran, dass der Mond, der zieht ja gar nicht, sondern die Erde rotiert in einem, auch nicht wirklich. Das ist, ja.
Ich habe das einmal für Sternengeschichten gemacht, da habe ich einmal probiert, die Gezeiten, also exakt erklären, das ist eine Wissenschaft, ja, und das ist nicht keine einfache Wissenschaft, aber ich habe es tatsächlich mal probiert, Folge 161 war das gerade, eben wirklich so ausführlich zu erklären, was man normalerweise so erklärt und was halt dann falsch daran ist und warum das eben eine Erklärung ist, die nicht einfach nur vereinfacht ist, sondern so vereinfacht, dass sie falsch ist, und dann probiert, eine Erklärung zu finden, die zwar auch vereinfacht ist, aber
nicht ganz so falsch.
Weniger falsch, ja.
Ja, das ist total spannend. Ich muss mir auch mal irgendeinen Wissenschaftler suchen, mit dem über Gezeiten reden.
Ja. Wenn es das schon war, mache ich mit was anderem weiter.
Ja, das war's schon.
Und zwar mit dem Weltall. Gehen wir wieder ins Weltall. Es gibt Neuigkeiten von der Raumsonde Voyager 1.
Wow.
Ja, und Voyager 1 ist ja schon lange unterwegs durchs Weltall.
1972, glaube ich, ne?
Nee, 77. 77. Und ich sagte gleich, warum das ein wichtiges Jahr ist. Aber ist deutlich länger unterwegs wenn die mal fliegt sie, da kann man sie nicht aufhalten, aber ist deutlich länger aktiv, als man eigentlich gedacht hat, dass so eine Raumsonde aktiv ist, ist wirklich schon weit, weit weg. Also ist immer, ich weiß gar nicht, wo der aktuelle Stand ist. Es gibt eine Seite, wo man quasi so live die Distanz sehen kann, aber ist sicherlich so 100, 120 astronomische Einheiten werden es sein, also 120 mal weiter weg von der Sonne, als die Erde von der Sonne ist, weit hinter den bekannten großen Planeten. Also ist weit weg, und das ist eine Region, da passieren interessante Sachen. Das ist die Region, wo so der Strahlungseinfluss der Einfluss des Sonnenwindes verschwindet und nicht mehr unterscheidbar ist von dem Einfluss der interstellaren Mediums, also wo wir zumindest aus Strahlung und Teilchensicht im interstellaren Raum sind, auch aus Gravitationssicht natürlich noch lange nicht, aber zumindest dieser Einfluss der Sonne endet dort, da passieren interessante Sachen, und das können wir jetzt erforschen, weil wir halt eine Raumsonde haben, die lange nicht kaputt gegangen ist und halt sich dort rumtreibt. Hat man nicht damit gerechnet damals, als man die gebaut hat, weil die sollten ja nur unter Anführungszeichen die äußeren Planeten erforschen, dass sie noch so lange existieren, dass wir auch noch diesen Übergang zum interstellaren Raum erforschen können. Damit hat man nicht gerechnet, aber tun sie noch. Und ja, aber sie schwächelt schon ein bisschen, Voyager 1.
Ja, also darf sie ja wohl auch.
Also. Ja, vor allem, also es ist auch nicht, weil irgendwas abgebrochen ist oder irgendwie sowas, sondern die hat halt eine Energiequelle. Da draußen hast du halt keine Sonnenenergie mehr oder keine ausreichende Sonnenenergie. Das heißt, das hat man auch schon gewusst. Also darum hat man denen Radionuklidbatterien mitgegeben. Das heißt, da ist Plutonium drinnen. Das Plutonium zerfällt radioaktiv. Dieser radioaktive Zerfall erzeugt Wärme, und aus dieser Wärme macht man elektrischen Strom. Mhm. Und normalerweise hält so eine Radionuklidbatterie schon lange, aber halt, ja, man hat nicht damit gerechnet, dass man das 50 Jahre lang brauchen wird, die Energie. Das heißt, mittlerweile kommt da jetzt nicht mehr so viel Energie raus. 4 Watt pro Jahr verliert die Batterie ungefähr. Mhm. Und mittlerweile reicht es halt nicht mehr für alles. Das heißt, die NASA denkt ständig drüber nach, wie man da noch Strom einsparen kann. Man hat jetzt schon von den 10 wissenschaftlichen Instrumenten, die auf Voyager 1 draus waren, schon die meisten abgeschaltet, um halt Strom zu sparen. Jetzt hat man am 27. Februar, da hat man wieder so ein geplantes Manöver gemacht, die Sonde neu ausgerichtet und festgestellt, dass der Energiepegel unerwartet stark gesunken ist. Oh. Und deswegen hat man gleich mal gesagt, so ein Notfallmechanismus, und einfach mal, beziehungsweise man wollte den Notfallmechanismus verhindern, weil dieser Notfallmechanismus, wenn die Energie noch weiter abfällt, dann schaltet der einfach alles ab.
Oh, das okay, verstehe.
Möchte man nicht haben.
Aber man möchte ja auch nicht in der Position sein, man möchte nicht derjenige sein, der darüber bestimmen muss, welches dieser wichtigen Instrumente wir jetzt abschalten. Ja. Ne? Das stelle ich mir schrecklich vor.
kommt drauf an, man hat eh nicht mehr so viel Auswahl gehabt. Das war
gar nicht mehr Münze werfen.
Ja, tatsächlich. Also man hat natürlich einen Plan gehabt. Ja, also die NASA hat natürlich einen Plan gehabt, in welcher Reihenfolge werden die Dinge ausgeschaltet. Also das hat man sich vorher schon überlegt, weil man weiß ja, was können die Instrumente. Zum Beispiel vermutlich mal die Fotokameras, würde ich jetzt mal vermuten, die braucht man jetzt nicht so dringend, weil da draußen gibt es nichts zu fotografieren. Die waren wichtig, wie sie damals an dem Planeten vorbeigeflogen ist, aber ja, was sollten die jetzt noch fotografieren? Da draußen ist ja nichts.
Woher wollen wir das wissen? Das hat ja keiner fotografiert.
Ach. Ja, aber wenn man zum Beispiel, was man hatte, geladene Teilchen, die möchte man messen, ja, weil die Sonnenwind, geladene Teilchen, galaktische, kosmische Strahlung, geladene Teilchen, das ist gerade der Bereich, wo die da irgendwie interagieren. Das heißt, das misst man und dieses Instrument, ja, das hat man jetzt abgeschaltet. Das war das Low Energy Charged Particles Experiment. Das ist jetzt abgeschaltet worden. Gibt noch zwei weitere Instrumente, die noch übrig sind. Eins misst Plasmawellen und eins misst Magnetfelder. Auch alles, was da draußen relevant ist, was wir gern wissen wollen und was wir noch nicht wissen da draußen. Und die, sagt die NASA, funktionieren weiterhin einwandfrei und senden Daten aus einer Region des Weltraums, die noch kein von Menschenhand geschaffenes Raumfahrzeug je erforscht hat. Und es gibt noch Pläne, wie wir das noch weiterführen können, denn die NASA arbeitet an einem Energiesparplan, der Big Bang genannt wird. Damit möchte man eine ganze Gruppe von Geräten und Systemen gleichzeitig abschalten und dann irgendwie so durch frage mich nicht, was es sein soll, energiesparende Alternativen ersetzt werden. Die können jetzt keine Glühbirnen austauschen oder sowas.
Genau, keine Elektro statt Verbrenner.
Halt. Ja, aber irgendwas werden sie machen und das wollen sie jetzt im Mai bei Voyager 2 testen und weil Voyager 2 macht immer ein bisschen früher schlapp als Voyager 1 und wenn das klappt, dann kann man Voyager 1 im Juli auf die Art updaten und dann noch weiter in Betrieb halten. Das Ziel ist es, dass man die noch bis in die 2030er Jahre irgendwie durchbringt, damit man möglichst weit hinaus schauen kann, was da passiert. Und ich finde das immer spannend. Voyager ist halt eine wahnsinnig coole Mission, weil sie auch so weit weg ist. Aber ich habe immer so einen ganz persönlichen Bezug zu den Schlagzeilen, weil die Voyager-Sonden, die sind wirklich, die sind paar Wochen nach dem Tag meiner Geburt gestartet worden. Ja. Ich glaube, Voyager 2 ist, glaube ich, nur ein paar Tage nach meiner Geburt gestartet worden und Voyager 2 halt ein paar Wochen später. Ich glaube, der eine war August, der andere September und ich habe Ende Juli Geburtstag. Ja. Und ja, sind genauso alt wie ich. 1977 sind die unterwegs. Und, ja,
wie bei mir und der Mondlandung.
Ja, ja. Und ich fühle mich halt auch schon, ja. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste und Frischeste. Und
immer ist auch schon Energiespar.
Ja, ja, ich lese das immer hier. Ja, Voyager 2, Voyager 1 macht schlapp, Voyager 1 verliert die Energie. NASA-Team überlegt, wie man Voyager 1 die nächsten Jahre durchbringen kann und so. Ich denke immer, ja, ja, ich fühle das. Ich fühle das sehr, was die Voyager-Sonde durchmacht. Also ich hoffe auch, dass ich noch bis in die 2030er Jahre durchhalte und noch genug Energie übrig habe.
Willkommen in meiner Welt.
Ja.
Wo wir schon beim Thema schlechte Laune sind, in Wien, also Wiener Wissenschaftler haben sich die Popmusik angeguckt, eine Studie gemacht und wollten wissen, ob sich über die letzten 50 Jahre Veränderungen in stressbezogener Sprache, Negativität und sprachlicher Komplexität von Songtexten zeigen würde. Okay. Dazu haben sie sich von 1973 bis 2023 die Billboard Hot 100 Charts angeguckt. 20.000 Lieder, also 20.000 Songs, sagt man heutzutage, waren das. Dann haben sie die Texte genommen, haben die irgendwelchen Algorithmen, also irgendeiner geheimen Geheimtechnik übergeben. Und haben vorher ein Wörterbuch mit 270 stressbezogenen Begriffen definiert. Sowas
wie stressbezogener Begriff.
Bedrohung, Schaden, nervös, gestresst, Kopfweh, Migräne, sowas halt. Und haben dann halt die Maschine das analysieren lassen und haben für jeden Song einen Score erzeugen können, der anzeigt, wie viele Stresswörter darin vorkommen. Ergebnis ist: Die Texte populärer Songs sind seit den 1970er Jahren einfacher und negativer geworden und enthalten mehr stressbezogene Wörter.
Okay.
Ne? Also gab es mal vor Jahren mal, ich glaube, das war auf TikTok, so ein Typen, der hat einfach nur "Everybody knows shit's fucked!" So ein Punk-Song, fand ich irgendwie passend dazu. Und die langfristigen Trends, das haben sie auch gesehen, weil sie halt so viele Jahre sich angeguckt haben, die langfristigen Trends werden immer wieder unterbrochen oder umgekehrt. Wenn eine starke Krise war, werden die Texte ein bisschen positiver, hoffnungsvoller oder emotionaler.
Okay, interessant.
Ganz witzig, ne? Ich hätte auch gedacht, dass dann irgendwie ja everybody knows shit's fucked, dass es dann noch schlimmer würde. Nee, wenn's richtig dreckig geht, wird die Musik ein bisschen hoffnungsvoller.
Was mich jetzt noch interessieren würde, was nicht Teil dieser Studie ist und weswegen es vermutlich auch niemand beantworten kann, aber was mich interessieren würde, das war ja jetzt nur Popmusik, was wir untersucht haben.
Das war nur Popmusik,
haben. Ja. Genau. Und es gibt ja auch Musikgenres, die ja überhaupt keine irgendwie gearteten oder fast keine irgendwie gearteten, ja, negativen, stressigen Begriffe haben. Schlager zum Beispiel, Volksmusik, ja. Und die machen seit Jahrzehnten ihr Ding, da ist einfach nur alles happy und positiv. Die Frage ist, ist jetzt der Schlagerkonsum quasi im selben Ausmaß gestiegen, wie dann vielleicht die Popmusik sinkt? Also vielleicht ist die Welt schlechter geworden und die Popmusik hat dann ihre Texte angepasst und die sind positiver geworden, aber in Wahrheit haben die Leute aufgehört, Popmusik zu hören und stattdessen Schlager.
Naja, aber es ist ja nicht positiver geworden. Also über diese 50 Jahre, der langfristige Trend ist negativer geworden. Negativer und stressbezogener. Nur wenn zwischendurch mal eine größere Krise war, dann gab es mal einen Spike in der Positivliste sozusagen.
Genau, also die wollten nur wissen, ob die quasi die Migration der höheren
Schlagermigration,
ob die quasi innerhalb der Popmusik stattfindet, von schlechten zu guten Texten, vereinfacht gesagt, oder ob die dann quasi, wenn sie die mit den schlechten Texten der Popmusik nichts mehr anfangen können, dann sagen dann direkt, ich will jetzt was Positives hören,
das ist ganz
lass den Scheiß, ich gehe zur Volksmusik.
Wobei die Frage ist, ist Volksmusik überhaupt positiv? Also das wäre auch mal was man beforschen könnte, eben auch mit genau ist sowas,
dass man worden,
den Textkorpus sich anguckt und mal guckt, also Volksmusik vermittelt ja traditionell ein sehr traditionalistisches Familienbild zum Beispiel. Ne? Also dominante Männer, die ständig fremdgehen und solche Sachen. Das wäre tatsächlich mal interessant.
Auf eine positive Art und Weise.
Auf eine positive Art und Weise. Ich hab's nicht ernst gehabt. Ich liebe dich trotzdem noch. Interessant noch an dieser Studie war übrigens, es scheint ein Werkzeug zu geben, ein regelbasiertes Stimmungsanalyse-Tool, das eins von diesen großgeschriebenen Akronymen hat, ja, Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner, VADER. Finde ich irgendwie noch so als nebenbei ganz lustig.
So, ich habe noch eine Nachricht aus der Kategorie, ja, warum hat man das erforschen müssen, ist doch klar.
Ja gut, aber Binsen erforschen ist wichtig.
Ja. Damit, ja. Was geht dir im Supermarkt auf die Nerven, Holger?
Pff, Menschen.
Ja gut.
Der Bezahlvorgang. Dieser verdammte Psychotrick der Publikumssteuerung. Also ich werde ja gezwungen, bestimmte Wege zu laufen. Das hat bestimmt auch einen Namen. Das ist das eigentlich, was mir am meisten auf die Nerven geht im Supermarkt.
Okay, genau darum geht es nämlich auch. Es ist untersuchbar von der Uni Innsbruck, vom Institut für Management und Marketing der Uni Innsbruck. Die haben untersucht eben, ja, es gibt verschiedene Strategien, wie man halt so den Verkauf ankurbeln im Geschäft. Also du hast gerade gesagt, diese geplanten Wege, die du gehen sollst oder auch wo die Produkte platziert werden. Es gibt ja die teuren, sind immer quasi so in Augenhöhe in der Mitte und das billige Klump ist ganz unten und so. Die
Fleischtheke ist immer ganz hinten.
Genau, gibt es jede Menge Sachen und du kommst gleich rein beim frischen Gemüse und so. Also ja, da gibt es jede Menge dieser Tricks, aber einer sind die sogenannten Wareninseln oder Zweitplatzierungen. Aha. Körbe mit bestimmten Produkten, die im Gang stehen. Also wo Zeug drin liegt, das eh woanders auch ist, aber ist halt dann nochmal extra in die Mitte gestellt, dass du auch ja siehst, das ist da und es mitnimmst. Und ja, die haben jetzt mal untersucht, hat das wirklich einen Einfluss auf den Absatz? Und haben sie auch einen Feldversuch im realen Supermarkt gehabt? Also erstmal haben sie ein paar Wochen lang dokumentiert, wie sich in einem bestimmten Gang positionierte Produkte über die Zeit hinweg verkaufen. Mhm. Und am Anfang waren in diesem Gang solche Wareninseln aufgestellt. Und dann hat man das mal dokumentiert und dann hat man diese Wareninseln weggenommen und wieder geschaut, okay, wie verkauft sich das Zeug, also aus dem Gang, es ging um was in dem Gang steht, links und rechts, nicht auf der Insel. Hat man geschaut, wie viel verkauft man davon, wenn da diese Wareninseln drinstehen und wie viel verkauft man davon, wenn die nicht drinstehen und hat festgestellt, die Umsätze sind um 11,5% gestiegen, wenn diese Wareninseln weg sind.
Damit habt ihr nicht gerechnet, was?
Ja, und ist auch nicht schwer herauszufinden, darum habe ich gesagt, das hat man sich denken können, ist nicht schwer herauszufinden, was der Grund ist, weil sie haben auch festgestellt, die Leute, die mit Einkaufswegen unterwegs waren, die haben tatsächlich, die haben sensibler auf die Enge reagiert und das hat den negativen Effekt dieser Wareninseln verstärkt.
Ja.
Ja, also das ist, es ist einfach zu eng, wenn die Dinger rumstehen.
Wenn ich genervt bin, dann arbeite ich nur meine Liste ab und gucke nicht, was es vielleicht sonst noch so gibt. Ja.
Also wie gesagt, ist etwas, wo ich gedacht habe, als ich es gelesen habe, logisch, aber die Wissenschaft hat jetzt nochmal festgestellt.
Was die Wissenschaft auch festgestellt hat, und das kommt jetzt aus den Innereien des Menschen, fand ich sehr spannend. Der Thymus ist eine Drüse hinterm Brustbein. Im Thymus werden die T-Zellen fürs Immunsystem trainiert. T-Zellen sind so weiße Blutkörperchen, Lymphozyten heißen die und gehören zum adaptiven Immunsystem. Das haben wir während der Pandemie ja auch alle sehr oft gehört und gelernt. Und das T in T-Zelle steht nämlich für Thymus.
Oh Gott, ich wusste das. Ja, Thymus, ja.
Ja. Bisher hat man gedacht, so nach der Pubertät, da verfettet der Thymus so langsam aber sicher und wird dann auch nicht mehr gebraucht. Mhm. Stellt sich raus, nee, das Ding wird noch gebraucht. Und zwar haben sie zufällig rausgefunden, tatsächlich zufällig, Forscher haben so im Labor so rumgeforscht und nebenan im Labor haben die ForscherInnen gesehen, dass Patienten mit einer entfernten Thymusdrüse nach herzchirurgischen Operationen schlechtere Überlebenschancen hatten. Dann haben die beiden eigentlichen Forscher sich gedacht, Moment mal, das Ding braucht man noch gar nicht, wie kann denn das sein? Haben sich 30.000 Computertomographie-Scans besorgt, haben die ausgewertet und haben gesehen, in der Kohorte, also sie haben mehrere Kohorten gehabt, in der Kohorte zur Lungengesundheit ging die Thymusgesundheit mit einer niedrigeren Gesamtsterblichkeit und einer niedrigeren Lungenkrebsinzidenz einher. Und dann hatten sie noch eine zweite Kohorte, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Die haben gesehen, dass ein gesunder Thymus zusammenhängt mit niedrigerer Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dann haben sie sich das Ganze nochmal für Krebs angeguckt und stellt sich raus, hohe Thymusgesundheit korreliert mit besseren Behandlungsergebnissen, insbesondere bei Lungenkrebs und Hautkrebs. Das heißt, die Thymusdrüse bleibt auch nach der Pubertät noch wichtig. Ein gesunder Thymus ist ein Hinweis auf gesundes Herz-Kreislauf-System, gesunde Lungenkrebs oder weniger Lungenkrebsrisiko, weniger Hautkrebsrisiko. Problem ist, sie wissen nicht, wie da die Kausalitäten sind. Sie wissen nicht, was man für einen gesunden Thymus machen kann oder wie man den reparieren könnte oder sowas. Dazu ist diese Forschung halt noch viel zu neu. Aber immerhin taugt das Ding schon mal als Biomarker sozusagen für Behandlungserfolge. Also Sie sehen, die Gesundheit des Thymus ist, Zitat, sehr eng mit einem gesunden Lebensstil verknüpft. Und eine schlechte Thymusgesundheit halt mit den bekannten Risikofaktoren. Ne? Rauchen, Übergewicht sehen Sie auch, chronische Entzündungen sehen Sie auch. Aber ja, halt vorerst nur Korrelation. Krass, oder?
Genau, und wenn es irgendwas, wenn's Probleme gibt, kann man den Thymus immer noch essen. Das ist das, was als Kalbsbries oder Lambsbries.
Genau. Wenn es gar nicht mehr geht, hau dir noch einen Thymus rein. Und dann habe ich noch einen, Parkinson.
Ja.
In London haben Forschende herausgefunden, dass Parkinson-Erkrankte ein charakteristisches Bakterienmuster im Darm haben.
Ui.
Mhm. Und darüber haben sie erkannt, dass über dieses Bakterienmuster ein Parkinson-Risiko erkannt werden kann. Sie haben gesehen, dass bei mehr als einem Viertel der Mikroben, aus denen das Darmmikrobiom besteht, also alle Mikroben, die du so im Darm hast, da haben sie gesehen Unterschiede in der Häufigkeit, wenn man Menschen mit Parkinson und gesunde Kontrollgruppenteilnehmer verglichen hat. Bestimmte Mikroben sind bei Leuten, die Parkinson hatten, häufiger vorgekommen. Bei gesunden Studienteilnehmern waren andere häufiger. Und jetzt kommt's. Das Muster war, je fortgeschrittener die Erkrankung war, umso deutlicher zu erkennen. Das heißt, du kannst die Veränderungen vor Parkinson-Symptomen schon im Darmmikrobiom erkennen. Also, ne? Du hast also Parkinson-Erkrankte und du hast Gesunde. Die Erkrankten haben bestimmte Bakterien oder bestimmte, wie nennt's, Mikroben im Darm. Die Gesunden haben bestimmte Mikroben im Darm. Und das verändert sich über die Zeit. Und sie haben Zwischenstadien gesehen. Also ein Zwischenmuster zwischen gesund und krank. Und zwar bevor Parkinson ausgebrochen ist. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, was können wir tun? Also erstens können wir daran ablesen, anscheinend ja, können wir daran ablesen, also am Mikrobiom des Darmes ablesen, ob ein erhöhtes Parkinson-Risiko besteht. Und natürlich eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, also ein gesundes Darmmikrobiom, wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass du später erst Parkinson bekommst, falls du
das war gerade die Frage, ob das
gesundes jetzt Essen macht erst später doof. Ja.
Das ist halt die Frage, ob das jetzt, das, was mich noch interessiert hat, ob jetzt diese Veränderungen im Mikrobiom, ob die halt wirklich nur ein Anzeichen sind oder ob die auch quasi ein Hebel sind. Also kann ich das Mikrobiom dann zurückverändern und dann kriege ich kein Parkinson oder heil's vielleicht sogar.
Sie gehen davon aus, ja, weil es gibt, stand auch im Artikel, die Zusammensetzung des Mikrobioms bei Menschen, die genetisch ein Parkinson-Risiko haben, aber noch keine Symptome haben, ist auch verändert.
Okay.
Das heißt, du kannst anscheinend kannst du dein Mikrobiom dahingehend beeinflussen, dass dein Parkinson-Risiko sinkt.
Das ist gut zu wissen, weil Parkinson ist sowas, das will man echt nicht haben.
Das will man nicht unbedingt haben.
Wenn man, es gibt viele Menschen, die haben es leider schon, aber ich könnte darauf verzichten. Also wenn die das bitte rausfinden, bevor ich in das Alter komme, hätte ich nichts dagegen.
Sehr gerne, ja.
Ja.
Und ich weiß jetzt schon, in spätestens 3 Jahren werden wir dann in der Nahrungsergänzungsmittelindustrie entsprechende Werbesprüche sehen.
Nicht so lange dauert das, glaube ich, gar nicht.
Aber in 3 Monaten, okay.
Aber man kann sich davor schützen, zumindest vor den Falschinformationen schützen. Ich nutze das einmal kurz noch hier, um etwas reinzugrätschen, was mir gerade eingefallen ist. Man kann sich vor Falschinformationen über das Mikrobiom schützen, indem man den Podcast Welt der Mikroben hört. Den habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Der Podcast, den ich für dieses große Mikrobiom-Forschungsprojekt in Österreich mache. So quasi Sternengeschichten, nur halt mit Mikroben. So ungefähr ist das, was ich dort mache. Und damals habe ich gesagt, ihn gibt's, aber ich konnte nur den Spotify-Link angeben, weil die anderen Links noch nicht existiert haben oder aktiv waren. Jetzt mittlerweile, ich kann euch in den Shownotes den Feed reinschmeißen, dann könnt ihr das alles mit euren jeweiligen Lieblings-Apps abonnieren. Ist auch gerade vor kurzem meine 2. Folge erschienen, Mikroben im Weltall zum Beispiel und Parkinson, wenn das ausreichend interessant ist, es ist ausreichend interessant, wenn das ausreichend gut belegt ist und zum Thema passt, dann wird es da auch nochmal eine Folge geben dazu wahrscheinlich.
Ja, aber, wenn wir im Werbeblock angelangt sind, dann kann ich ja auch einen Hinweis darauf machen, dass auch eine neue Folge erschienen ist des Podcasts, den ich für die Erdsystemforscher und Erdsystemforscherinnen der Helmholtz-Gemeinschaft mache. Und zwar habe ich mit einem Forscher vom Forschungszentrum Jülich über landwirtschaftliche Systeme der Zukunft gesprochen. Also der guckt sich an so
Space-Traktoren.
Nee, das nicht, aber wirklich sehr interessante. Also was ich vor allen Dingen grandios finde, die haben einen Simulator gebaut, in dem sie Klima und Landwirtschaft, also Stoffaustausch und sowas, für die Zukunft sich angucken können.
Ach, ich dachte, ein Landwirtschaftssimulator ist doch so ein ganz erfolgreiches Computerspiel. Die wollten einfach nur zocken und haben das Forschungsprojekt verkauft.
Nee, sowas machen sie nicht. Geht's halt darum, wie kriegen wir das eigentlich mit der Ernährung hin? Und weil wir haben ja auch wir haben ja ein Stickstoffproblem weltweit. Das nicht nur ein Stickstoffversorgungsproblem ist, sondern auch ein Stickstoffverteilungsproblem, was mir vor der Sendung auch nicht klar war. Also wir hier haben viel zu viel Stickstoff, also wir haben zu viel Zugriff auf zu viel Stickstoff und bringen den auch viel zu stark aus. Und andere Regionen in der Welt brauchen dringend Stickstoff, kommen an das Zeug aber nicht ran.
Also ist schon, Stickstoff ist schon überall da, man muss es nämlich kriegen, weil es ist in der Luft drin. Da muss es halt irgendwie rauskriegen aus der Luft, beziehungsweise auf eine verfügbare Art irgendwo.
Ja. Catch Crops haben wir auch besprochen in der Sendung.
Genau. Ja, hört euch das an. Hört euch die Welt der Mikroben an und hört euch die Landwirtschafts- und alle anderen Folgen von Holger an. Dann freuen wir uns, dann machen wir nämlich nicht nur Podcasts mit denen hier, die wir als Hobby machen, sondern noch die Podcasts, mit denen wir unser Geld verdienen. Genau. Und wenn ihr noch andere Sachen sehen wollt, ihr könnt gerne bitte zur nächsten Sternengeschichten Live-Show kommen. Die findet nämlich am 3. Juni statt. Am 3. Juni in Wien wird die letzte Sternengeschichten Live-Show sein vor dem Herbst, bevor es dann wieder in Deutschland so richtig losgeht. Und ich würde gerne diese letzte Show vor dem Sommer dazu verwenden, vielleicht ein, zwei neue Sachen auszuprobieren, damit ich dann meine Show für den Herbst in Deutschland auch ein bisschen updaten kann. Also selbst wenn ihr schon bei der letzten Show in Wien wart, kommt gerne nochmal vorbei. Ihr seht vielleicht ein, zwei neue Sachen dort und ich freue mich, wenn die Kulisse in Wien, wo das stattfinden wird, nicht halb leer ist, sondern noch ein paar Leute kommen. Also 3. Juni.
Du musst das natürlich anders anpreisen. Also du wirst neue Sachen ausprobieren. Das heißt, wenn jemand dich beim Scheitern sehen will, dann da.
Ja, oder so. Also es ist alles möglich, wird alles Mögliche passiert. Das könnt ihr bitte gerne machen. Und ich sage noch gleich ein anderer Podcast-Termin. Am 16. Juni werden Ruth und ich wieder im Radio Kulturhaus eine Live-Podcast-Aufnahme von Das Universum machen. Das haben wir im Januar schon mal gemacht. War sehr schön. Da ist der Platz auch begrenzt. Da passen, glaube ich, 50, 60 Leute rein. Also wir machen halt so ein bisschen Live-Podcast und Geplauder, auch mit Publikum, und das Publikum kann uns live Fragen stellen. Also wenn ihr da dabei sein wollt, auch zeitnah vermutlich um Karten kümmern, weil da ist bald Schluss. Also 3. Juni Sternengeschichten live in Wien und 16. Juni Das Universum live in Wien. Und dazwischen gibt es wie immer Science Buster Shows. Wir sind jetzt demnächst in Westösterreich auf Tour. Wir fangen an, also neben den üblichen Wiener Terminen, die eh alle auf den Shownotes stehen, aber wir werden am 18. Mai in St. Johann in Pongau sein mit unserer Show Weltuntergang für Fortgeschrittene. Dann sind wir am 20. Mai in Telfs in Tirol, am 22. Mai in Dornbirn in Vorarlberg und dann einmal kurz über die Grenze nach Bayern. Am 23. und 24. Mai spielen wir das erste Mal unsere neue Show Weltuntergang für Fortgeschrittene in München im Lustspielhaus. Und dann gibt es bis zum Sommer noch jede Menge andere Shows, aber die schaut ihr am besten einfach in den Shownotes nach. Da sind die entsprechenden Links zu finden.
Florian, ich danke dir.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.